Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wunderschönen, allzeit beliebten und sensationellen Podcastes von Diakonie und Kirche. Er heißt Kopfkino und
Linksverkehr.
Mein Name ist Christian Link, ich bin Dekan im Kirchenbezirk Baden-Baden und Rastatt.
Und mein Name ist Corinna Kopf, ich bin stellvertretende Geschäftsführerin beim Diakonischen Werk des Evangelischen Kirchenbezirks Baden-Baden und Rastatt.
Heute soll es um ein Thema gehen, das wir alle bedenken.
Über das wir alle mehr oder weniger irgendwann mal nachdenken, glaube ich.
Über das wir nachdenken sollten, auf jeden Fall, um Verhütung. Was aber in Kirche kaum Thema ist.
Ja, wir haben uns ein bisschen Gedanken gemacht. Welche Themen sind interessant? Welche Themen beschäftigen uns? Und ich habe vor kurzem dem Christian erzählt von Verhütung beziehungsweise von Mitteln für Verhütung, die gekürzt worden sind und Möglichkeiten, die dadurch eingeschränkt wurden. Und dann haben wir beschlossen, das ist eigentlich ein spannendes Thema, weil Kirche und Diakonie da nur an ganz geringer Stelle drüber nachdenken, dass es eigentlich ein Tabuthema ist, über das nicht gesprochen wird. Und wir auch festgestellt haben, dass man auch im Freundesbekanntenkreis nicht unbedingt das Thema Verhütung immer schnell auspackt.
Mir ist aufgefallen, dass wir tatsächlich in unseren kirchlichen Gremien, in den Gottesdiensten, in den Gemeinden nur ganz selten über Verhütung sprechen. Ich tue das, wenn, dann habe ich es in der Schule getan. Mhm. Wenn meine Neuntklässler irgendwie wieder draufgekommen sind, sie müssen jetzt mal gucken, wie der Pfarrer reagiert. Oder ich weiß eine Situation, wo einer der Jungs sagt, Verhütung, das ist doch Frauensache. Mhm. Woraufhin ein großes Buh durch die Klasse ging und ich ihm erklärt hat, dass das doch bitte auch seine Verantwortung ist und dass er das mit seiner Freundin, Partnerin absprechen soll und vor allem für sich klar haben soll, wie er denn verhüten will, wenn er mit einer Frau intim wird oder Geschlechtsverkehr hat. Und vor allem soll er den Kondom, den er da immer in seinem Geldbeutel spazieren trägt, regelmäßig austauschen, sonst ist er kaputt.
Na, ganz viel Aufklärungsarbeit, die du mal so nebenher gemacht hast und das im Rallye-Unterricht, oder?
Ja, doch gut, wenn die Jungs und Mädchen lebenspraktische Fragen und vor allem verantwortliche Sexualität lernen.
Ja, ich habe mir gerade überlegt, wenn du davon redest, dass in Gruppen und Kreisen nicht über das Thema Verhütung, also in kirchlichen Gruppen und Kreisen nicht über das Thema Verhütung gesprochen wird. Ich weiß gar nicht, macht sich da irgendjemand Gedanken zu? Also würde da gerne jemand einen Austausch zu machen? Wäre das gut? Würde uns das gut tun, da mehr hinzugucken, da in Austausch zu kommen, da ins Miteinander zu kommen?
Ich habe das mal mit ein paar Leuten hier besprochen und sagt, warum ist das nicht Thema? Die einen sagen so, sie wüssten gar nicht, wie es in den Gottesdiensten Raum hätte. Ich gucke immer bei meinen Predigten, dass Sexualität, Sex haben, die Schönheit von Sex haben auch vorkommt in Beispielen für das, was schön ist im Leben. Mhm. Wir haben es immer mal wieder mit Jugendlichen, mit Konfirmanden, wenn wir euch von der Diakonie einladen zum Thema Schwangerschaftskonfliktberatung. Mhm. Da geht es dann darum, wie verhütet man? Wisst ihr, wie man verhütet? Aber ansonsten in unseren Gremien ist es noch nicht untergekommen. Dabei ist es ein Thema, was alle beschäftigt, vor allem, weil es sich verändert nach meiner Wahrnehmung. Ich bin noch aufgewachsen mit, die Frau nimmt die Pille, der Mann das Kondom, beziehungsweise er braucht kein Kondom, weil die Frau ja die Pille nimmt. Das verändert sich nach meiner Wahrnehmung, dass junge Frauen alternative Verhütungsmethoden suchen, weil die Pille einfach ein Hormonpräparat ist, was dem Körper nicht gut tut.
Genau, ich glaube tatsächlich, dass sich das die letzten Jahre verändert hat, dass junge Frauen oder überhaupt Frauen sich auf den Weg machen und sagen, ich will nicht unbedingt hormonell verhüten, ich hätte gerne eine Alternative zu Pille und Co. Leider ist es immer noch so, das geht uns in der Beratungsarbeit so, wir reden sehr viel über Verhütung, also bei uns ist es kein Tabu, sondern wir reden sehr viel drüber, wir reden auch im Kollegenkreis drüber, also weil es einfach ein Thema ist, das uns immer wieder begegnet, auch immer wieder Fälle, auch immer wieder Klienten, die von Begebenheiten erzählen und wir merken, oh, das ist spannend oder da wollen wir nochmal nachgucken, nochmal nachforschen, da sind wir zusammen unterwegs. Jetzt habe ich meinen Faden verloren, merke ich gerade, was ich dir eigentlich erzählen wollte. Genau, dass die jungen Frauen sich verändern oder überhaupt Frauen sich verändern und mehr auf den Weg machen zum Thema nicht-hormonelle Verhütung. Und wir merken, es gibt nicht die Riesenauswahl von nicht-hormonellen Verhütungsmitteln. Also ich will hier keine Verhütungsaufklärung machen. Ich glaube, da ist jeder gut an anderen, auf anderen Seiten unterwegs oder da gibt es auch tatsächlich gute Seiten, wo man sich informieren kann, beziehungsweise Frauenärzte und Beratungsstellen, die man dann hinzuziehen kann. Was schade ist, ist tatsächlich, dass es wenig Alternativen gibt nach wie vor. Also du hast die Auswahl Pille, Kondom schon genannt und dann reden wir natürlich noch von ein paar anderen, die auch hormonell sind, aber wir haben die Auswahl an nicht hormonellen Verhütungsmitteln, die einfach sehr gering nach wie vor ist.
Mhm.
Und wenn ich dann einen jungen Mann habe, der sagt, Verhütung ist doch Frauensache, dann sind wir ganz schnell dabei zu sagen, das wird schwierig, wenn ich nicht hormonell verhüten möchte und das Kondom als Alternative ausgeschlossen wird.
Warum haben Männer so Schwierigkeiten mit Kondomen?
Ich glaube, weil sie sich in ihrer Männlichkeit eingeschränkt fühlen, weil sie das Gefühl haben, da muss ich in irgendeiner Form, bin ich nicht mehr so sexuell aktiv, wie ich es vielleicht ohne Kondom sein könnte.
Vielleicht sind sie einfach unfähig und haben Angst, dass das Verhüterli runterrutscht.
Ja, und einfach auch eine große Unsicherheit sicher auch. Und die macht natürlich in der Sexualität auch was aus, wenn ich nicht darüber sprechen kann, wenn ich nicht sagen kann, ich kann meine Bedürfnisse äußern und kann sagen, das fällt mir schwer oder das ist leicht für mich oder ich weiß nicht, ob das Kondom passt. Es gibt ja auch Themen, dass man sagt, nicht jedes Kondom passt zu jedem Mann. Und ich habe genauso, wie ich es für Kondome habe, zweite männliche Verhütungsmethode wäre die Vasektomie.
Mhm.
Da ist es nach wie vor so, dass mehr Frauen eine Sterilisation machen, wie Männer eine Vasektomie. Und wenn ich Männer darauf anspreche, wenn ich sage, wie ist es denn mit der Familienplanung? Ist die abgeschlossen? Und die sind dabei in der Beratung. Und ich sage, Familienplanung abgeschlossen, wie sieht es denn aus? Dann kommt so ein schwerer Atemzug von einigen Männern und ich höre da nur und ich denke dann, an was liegt es denn? Oder ich bin ja dann in meiner Männlichkeit eingeschränkt. Und vielleicht, also ich glaube, das Gefühl ist immer da oder ich benenne es dann auch und sage dann, ich muss mir da unten rum irgendwas machen lassen. Ich muss da an mir rumschnipfeln lassen. Das ist das Gefühl, das oft entsteht. Und es gibt durchaus einige Männer, die sagen, das ist für mich selbstverständlich. Wenn das soweit ist, dann werde ich das tun und werde diesen Schritt gehen. Aber es gibt durchaus noch genug Männer, die sagen, da wird dann an mir rumgeschnitten und gefühlt wird denen ja der Penis abgeschnitten.
Das ist die Urangst des Mannes, dass er dann den Penis verliert.
Ja. Vasektomie, zack, Penis weg.
Genau.
Das ist das Gefühl. Ich glaube, also es ist ja definitiv nicht so. Da können wir tatsächlich Aufklärungsarbeit leisten heute. Aber die Urangst ist, dass man in seiner Männlichkeit so beschnitten ist, dass man, ja.
So, und das jetzt für unseren Podcast und alle Männer und alle Frauen, die hier zuhören, die eindeutige Botschaft: Vasektomie beeinträchtigt in keiner Weise die sexuelle Funktion, Empfinden, Gespür, spürst du nicht, außer dass du kein Kind mehr zeugen kannst.
Genau.
Es gibt inzwischen viele gute Zeitungsartikel. Die Süddeutsche hatte neulich einen schönen Artikel darüber. Also ein kleiner Eingriff, 2-3 Tage ein bisschen Schmerzen und du kannst Sex haben ohne Kondom, ohne Pille. Du kannst keine Kinder mehr zeugen. Und zu relativ hoch, ich weiß jetzt nicht mehr, 97-98% sicher. Also in einem Bereich, der dem Kondom entspricht. Also wenn die Familienplanung abgeschlossen ist und man sexuell aktiv sein möchte, weiterhin ist das durchaus eine Möglichkeit.
Und es nimmt tatsächlich der Frau die Belastung der Verhütung. Genau. Weil Verhütung ist nicht nur Frauensache, sondern Verhütung ist tatsächlich Paarsache.
Mhm.
Und geht die Paare an und geht die Paare gemeinsam an.
Ich habe noch mal nachgeguckt, Verhütung, weil es für mich so selbstverständlich ist und zu meinem seinem Leben gehört und was ich auch in der Schule oder sage, es geht um eine verantwortliche Sexualität, es geht um Nutzen von Kondomen, auch um sich zu schützen. Ich weiß noch in den 80er Jahren, als dann AIDS aufkam, war das eine große Diskussion in unseren Schulen und die Älteren unter uns werden sich noch an Teller vom Sinn erinnern mit Tina, was kosten die Kondome? Die Werbung und wir gelernt haben, es gibt Kondome, die kann man in der Drogerie im Supermarkt kaufen und es gehört dazu, sich zu schützen. Ich habe nochmal nachgelesen, was sagt denn eigentlich die Bibel dazu und unsere Kirchen? Und Verhütung ist kein Thema in der Bibel. Also da geht es um Sex, bei Sexualität darum, Kinder zu zeugen und auch Freude daran zu haben. Also Sexualität wird in der Bibel selber überhaupt nicht negativ bewertet, sondern durchaus positiv. Die Kirche daraus macht dann irgendwie die Erbsünde, die dann über Eva in die Welt kommt und das ist dann das Böse. Da geht es um Machtausübung, Kontrolle. Irgendwann kommt das Jungfernhäutchen rein, das es ja gar nicht gibt.
Aber in der Bibel wird es nur Jungfernhäutchen genannt?
Na, bei der Maria, die ist Jungfrau.
Ach so, okay.
Darum geht es ja, dass sie unbefleckt empfängt ist und Sündenlehrer, und das ist komplex. Aber dass die Frau Jungfrau sein muss, während der Mann seine Hörner abstoßen darf, ist ja so im Abendland unser männliches, weibliches Bild von Sexualität immer noch lange gewesen. Es gibt eine Geschichte von Onan und Tamar und Judah, die gehört in die Kategorie meine liebsten und grausigsten biblischen Geschichten.
Von dir?
Nein, nicht von mir.
Also nein, von dir in die Kategorie meine liebsten und grausigsten
Geschichten. Genau, von mir, wo ich sage, das ist ja wirklich ganz seltsam, was da in der Buch, in der Heiligen Schrift steht. Tamar war verheiratet und der Mann von ihr ist gestorben. Und sie hatte kein Kind.
Okay.
Und es war ganz schrecklich, wenn eine Frau kein Kind hatte, weil sie dann kein Erben hatte und galt es als vollwertig, auch in der Familie. Und dann hat der Vater gesagt zu Onan, dem Schwager von Tamar, jetzt gehst du zu Tamar und schläfst mit ihr und zeugst ein Kind. Und das war dann die sogenannte Schwagerehe, weil das Kind, das er gezeugt hätte, wäre dann das Kind von Tamar gewesen und rechtlich das Kind ihres verstorbenen Mannes.
Ah, okay, weil sie, also auch wenn sie verwitwet war.
Auch wenn sie verwitwet war, aber wenn der Bruder mit ihr ein Kind zeugt, dann ist es das Kind des Bruders und nicht das eigene.
Okay.
Und dann steht in der Bibel, und Onan hatte darauf keine Lust, er schlief mit ihr und dann ließ er den Samen auf die Erde fallen.
Okay.
Und dann gibt es so zwei Sätze, das steht schon vorher bei dem Mann von Tamar. Da steht, und Gott missfiel, was er tat, und ließ ihn sterben.
Den Onan.
Genau, also den Mann. Und dann schaute Gott den an, den Onan, und missfiel, was er tat, und ließ ihn sterben. Das passiert im Alten Testament manchmal, da stirbt jemand, und dann sagt man, naja, wird halt Gott zu Wende, und er ließ ihn sterben. Daher kommt die Onanie, weil er es auf den Boden fallen lässt.
Und jetzt mal, ich als Nicht-Theologin, das heißt, der hat es fallen lassen und ist deswegen gestorben.
Genau.
Na, ist ja eine super Voraussetzung, oder?
Ja. Und es ist auch noch verboten. Also es ist auch noch was, was Gott nicht mag. Deswegen kommt dann die Geschichte, Jungs sollen nicht onanieren, Männer auch nicht. Und dann kommen diese ganzen Geschichten von wegen, man wird blind, man hat nur eine bestimmte Anzahl von Schüssen, man kriegt Rückenzwerchfellabweichung und es ist eklig.
Okay, gibt es auch irgendwo noch was Positives oder ist die Bibel, also die ganz klar sagt, Selbstbefriedigung ist dann demnach?
Ja, Selbstbefriedigung gibt es an keiner anderen Stelle, spielt keine Rolle.
Okay, also nur der Name Onanie kommt daher.
Genau. Die Geschichte geht aber noch weiter.
Ach so, weil ich habe gerade gedacht, weißt du, es bringt jetzt uns nicht so in, Kirche ist da gut im Gespräch,
nein,
wenn ich da höre, naja, Onanie und da ist derjenige dann direkt tot, na bravo.
Ja, super Sache. Die Kirche ist da überhaupt nicht gut aufgestellt, das kann ich gleich noch erzählen, aber die Geschichte geht noch weiter.
Okay.
Weil nämlich Tamar dann immer noch kein Kind hat.
Ja, na klar, weil er ja den Samen auf den Boden hat fallen lassen. Übrigens keine sichere Verhütungsmethode, wollte ich nur gerade noch anmerken.
Das auf jeden Fall auch nicht. Der Schwiegervater von Tamar geht in die Stadt. Und es ist klar, wenn der Clanvater in die Stadt geht, dann geht er ins Puff. Ins Tor heißt es dann. Und Tama verkleidet sich als Prostituierte. Sie verdeckt ihr Gesicht. Das ist offensichtlich das Zeichen dafür, dass sie als Prostituierte ist. Und setzt sich ins Tor und dann kommt ihr Schwiegervater.
Und sie schläft mit ihrem Schwiegervater.
Und sie schläft dann mit ihrem Schwiegervater.
Okay.
Und er zeugt ein Kind. Und dann sagt der...
Weil er nicht vorher den Samen auf den Boden hat fallen lassen.
Nein, weil er sagt, durchgestanden.
Okay.
Und er sagt aber, ich habe kein Geld dabei. Und dann sagt sie, gib mir das zur Sicherheit. Und dann verlangt sie von ihm ihren Siegelring.
Mhm.
So. Und dann geht er heim, holt das Geld, dann ist er mal wieder weg. Und er sagt, wo ist dort die Frau, die Prostituierte, die da im Tor im Exzess ist? Und die Leute sagen, aber wir haben doch keine Prostituierte im Tor, wo warst du denn wieder, was erzählst du? Und er ist ganz durcheinander, weil er weiß, er hat mit einer Frau geschlafen.
Mhm.
So, und dann dauert es ein paar Wochen, Monate, und dann kommt raus, Tama ist schwanger.
Mhm.
Und dann sagt die Sippe, oh, guck mal, die Tama, die ist zur Prostituierten geworden. Und dann will man sie schon steinigen.
Mhm.
Dann rennt sie aber zu ihrem Schwiegervater und zeigt ihm das Siegel. Also an der Stelle merkt man die Ungleichheit. Ja, der Vater, der Mann darf zur Prostituierten gehen. Das wird nicht verurteilt. Aber wenn eine Frau Prostituierte wird, wird das verurteilt. Das ist ja auch nicht gleichberechtigt.
Ja, das ist nochmal ein anderes Thema. Über Prostitution sprechen wir ein anderes Mal.
Prostitution sprechen wir. Jedenfalls hat dann der Schwiegervater mit seiner Schwiegertochter ein Kind gezeugt, Tama und Judah.
Ja, sie waren ja auch nicht miteinander verwandt, weil es war ja seine Schwiegertochter.
Ja.
Und wer wurde gezeugt?
Oh, das habe ich vergessen.
Okay. Und wo steht die ganze Geschichte?
Genesis 38.
Krass.
Lohnt sich, die Bibel zu lesen. Man erfährt immer wieder was Neues.
Naja, und was nehmen wir jetzt mit?
Ja, nicht auf den Boden fallen lassen. Jetzt wissen wir, wo es herkommt. Die Onanie.
Mhm.
Und das ist völlig unsinnig ist, das in die Gegenwart zu übertragen, weil Onanie etwas total Schönes sein kann und es ist nicht verboten.
Ja, ich habe gerade überlegt, was wir als Tipps für die Gegenwart daraus nehmen können.
Gar nichts.
Um in Kirche offener über das Thema zu sprechen.
Wir merken nur, dass es total schwierig ist, in Kirche über Sexualität zu sprechen oder auch über Körperlichkeit und Sexualität. Wir haben ganz viel über Familie, Zeugen, Kinder. Aber ich habe versucht herauszufinden, was die evangelische Kirche jetzt sagt zum Thema Verhütung.
Mhm.
Und da ist die letzte Schrift der EKD aus den 80er Jahren. Und seitdem hat man es nicht mehr hingekriegt, was zeigt, wie schwierig für Kirche das Thema ist.
Mhm.
Die katholische Kirche lehnt ja Verhütung immer noch grundsätzlich ab.
Mhm.
Weil sie sagt, das Ziel, also damit wird verhindert, dass Leben entsteht.
Ja.
Ich denke mir dann, was für ein Unsinn.
Mhm.
Es geht um verantwortliche Sexualität. Rausziehen darf ich oder andere Methoden, aber Kondome soll ich nicht verwenden dürfen. Das erscheint mir nicht sinnvoll.
Naja, und ich denke halt immer drüber nach, wenn ich dann auch Frauen in der Beratung habe, die relativ jung schon zum dritten, vierten, fünften Mal schwanger geworden sind, was macht das auch mit den Körpern? Also so eine Schwangerschaft, klar, ich kann einmal im Jahr rein theoretisch schwanger werden. Und es macht ja was mit meinem Körper. Also das verändert meinen Körper. Eine erste Schwangerschaft verändert meinen Körper, eine zweite Schwangerschaft und noch weitere Schwangerschaften. Und wenn ich nicht die Möglichkeit zur Verhütung habe, was ist dann die Konsequenz daraus?
Ja, das ist das eine. Was macht das mit meinem Körper? Das andere ist, wie will ich so viele Kinder aufziehen?
Ja.
Passt das? Muss jedes Kind heranwachsen, das gezeugt werden kann? Müssen dann auch alle Frauen, alle Kinder kommen, die gezeugt werden müssen? Mir fällt dann immer auf, dass seit der Kirche die Männer überhaupt keine Rolle spielen. Das ist ja bei der Abtreibung genauso. Männer als Samengeber spielen in den ethischen Überlegungen nie eine Rolle. Es wird die Verantwortung allein der Frau gegeben. Und ich habe so einen Eindruck, bei Schieflage, bei Sexualität, da wird sehr schnell reglementiert, weil man sagt, da geht es ums Leben und werden das Leben. Umgekehrt, bei Waffen und Krieg sind wir lange nicht so Bedenkenträger müssen ja auch dann theoretisch alle Messer verbieten. Also können wir uns als Kirche auch ein entspannteres, freundlicheres und lustvolleres und lebenszugewandteres Verständnis von Sexualität aneignen?
Naja, ich glaube, wir müssten halt einfach auch anfangen, drüber zu sprechen. Und ich finde es ja ganz spannend, also meine Generation ist ja tatsächlich so, ich glaube, ich habe einen sehr offenen Umgang, über diese Themen zu sprechen, weil ich ja einfach tagtäglich in der Beratung mit den Themen konfrontiert bin und merke da, dass ich auch manchmal Sachen raushaue anderen gegenüber und dann ins Gespräch komme. Aber ich glaube, dass es durchaus noch Freundeskreise, Klicken, Freundschaften gibt, in denen das kein Thema sein darf oder nicht Thema wird. Da ist das Thema Verhütung, da ist das Thema, oder wie verhütest du? Wie macht ihr das, dass man das zusammen bespricht? Ich weiß nicht, wie das unter Männern ist, aber unter Frauen ist es auf jeden Fall so, dass es sehr lange Zeit und sehr viel Vertrauen braucht, sich da auch zu öffnen. Das ist genauso das Thema mit den, nicht nur das Thema Verhütung, sondern auch das Thema Periodenprodukte. Ist nicht, was man offen und mit allen einfach schon mal anspricht und bespricht. Wie gesagt, ich merke, dass da bei mir eine andere Offenheit ist und ich glaube, dass es einfach ein Stück weit an meiner Arbeit liegt. Aber ich glaube, es gibt genug Freundes- und Klicken, die da nicht das Thema haben oder die das auch nicht zum Thema haben und nicht miteinander ins Gespräch kommen. Und es wäre doch eigentlich cool zu wissen, hey, wie machst du das? Erzähl mir mal darüber. Also gerade wenn ich denke, als die Verhütungstasse auf den Markt gekommen ist, nicht die Verhütungstasse, was erzähle ich für einen Quatsch?
Menstruationstasse.
Ich bin die danke. Das wäre noch, jetzt habe ich den nächsten Schlager gebracht, das wäre natürlich mega, die Verhütungstasse. Nein, die gibt es nicht übrigens. Die Menstruationstasse, ja. Als das auf den Markt kam, ja, muss jetzt jeder selber so eine kaufen, um das auszuprobieren oder kann man sich darüber auch austauschen? Wie fühlt sich das für dich an? Ist das gut? Oder das Thema, was ich auch zum Beispiel immer fehlend finde, ist das Thema, habe ich nach einer Geburt, möchte ich dann die gleichen Periodenprodukte verwenden? Möchte ich die gleiche Verhütung anwenden wie davor? Oder passt es einfach auch nicht mehr zu mir? Mit wem kann ich mich denn da austauschen? Habe ich eine Freundin? Habe ich vielleicht eine Hebamme, die dem sehr offen gegenübersteht? Habe ich die vielleicht aber auch nicht, sondern ich habe so eine Hebamme, die dem nicht so offen gegenübersteht, die das nicht anspricht. Oder ich bin auch nicht der Mensch, der das offen ansprechen kann. Wo finde ich denn so Gruppen und Kreise, wo ich das ins Gespräch kommen kann? Findet man zum Beispiel beim wie heißen diese Seminare?
Ehevorbereitungsseminar.
Dann steht auf der Beziehung, wie führe ich eine gute Beziehung? Oder vielleicht auch noch das Thema Sexualität. Na, ist das Thema Verhütung da auch Thema? Wird in Kirche darüber gesprochen?
Ich glaube, das kommt darauf an, wer das Seminar macht. Ich kann mir vorstellen, also ich weiß es nicht, ich kann mir vorstellen, dass wache Menschen sagen, ja, lass uns über Verhütung reden, lass uns vor allem über Sexualität nach der Geburt reden, lass uns über Sexualität während der Schwangerschaft reden, wie verändert sich der Körper? Ich habe es im Podcast schon mal erzählt, Paare, die dann erstaunt sind, wenn sie die Pille absetzen, dass sie anders riechen. Mhm. Und die Frage, an wen kann ich mich wenden?
Genau, und der Pfarrer ist, glaube ich, nicht die Vertrauensperson, wo ich jetzt denke, oder die Pfarrerin, was ja eigentlich total schade ist. Weil ja, eigentlich wäre es doch total schön zu sagen, hey, ich kann auch zu meiner Pfarrerin kommen und sagen, oder zu meinem Pfarrer, ich habe da ein Thema, ich fühle mich da nicht wohl. Gibt es vielleicht noch andere, die das Thema auch haben?
Ja, ich glaube, die jüngeren Kolleginnen und Kollegen, die werden dann eher angesprochen, die junge Pfarrerin, die vielleicht auch ein Kind hat, wenn da eine Vertrauensbasis ist. Aber man hat sie nicht auf dem Schirm zu sagen, die ist kompetent. Und wir tauschen uns auch nicht darüber aus, zu sagen, könnte es sein, dass es so ein Bereich ist, in der Kinder-, Familienarbeit mal über Verhütung zu reden und Sexualität?
Ja, und ich glaube auch damit, die Offenheit zu zeigen, dass das ein Thema sein kann. Also ich merke, durch meine Offenheit, weil ich ständig dieses Thema in der Beratung habe, weil ich immer wieder darauf angesprochen werde oder weil ich es immer wieder reinbringe. Nicht, dass mir jetzt auf der Stirn geschrieben steht, red mit mir über deine Verhütung. Aber damit werde ich mehr angesprochen, wie ich es vielleicht angesprochen werden würde, wenn ich da gar keine Offenheit dem Thema gegenüber hätte.
Na, lass uns mal überlegen, ob wir mal einen Dekanatskonvent zu dem Thema machen.
Was ist ein Dekanatskonvent?
Da, wo sich alle Pfarrerinnen, Pfarrer und Diakone treffen, einmal im Monat. Kaffee trinken und dann ein Thema haben.
Das ist schön, da bringen wir unsere Blümchen und Bienchen mit.
Da bringt dann die Blümchen und Bienchen mit.
Und Verhütungsmittel.
Und Verhütungsmittel und dann.
Nein, ich glaube, es geht ja gar nicht groß um die Verhütungsmittel. Ich glaube, das wissen ganz viele und da sind ganz viele gut informiert. Aber das große Thema ist doch bei ganz vielen Menschen, dass sie einfach sagen, wie finde ich das Richtige für mich und wie finde ich das Passende für mich? Da Frauenarzt hat nicht viel Zeit für mich. Ja, ist auch logisch, weil der muss einfach in seiner Praxis einen Haufen Patienten gut versorgen und das sind viele Themen. Und wo kann ich mit meinem Thema hinkommen, dass ich sage, ich fühle mich da nicht wohl mit, ich weiß nicht, ob ich hormonell verhüten möchte. Gibt es denn da was anderes? Vielleicht auch Erfahrungen auszutauschen, sich da miteinander ins Gespräch zu kommen. Und ich glaube, das ist das Anliegen. Ja? Und das ist genauso, also das ist einfach ein Tabu, da spricht man nicht drüber.
Warum ist das ein Tabu? Das trifft doch alle.
Naja, aber wenn ich dann so Geschichten wie von Onan höre, dann bin ich auch nicht ermutigt, in der Kirche drüber zu sprechen.
Ja, Onan ist jetzt auch schon ein bisschen her.
Ja, natürlich ist es schon ein bisschen her, aber manchmal kommt es mir so vor wie, das dürfen wir doch alles nicht und die Kirche ist das doch alles nicht erlaubt und Sexualität sowieso nicht und Verhütung noch mal weniger.
Ja, wobei es ja nicht passt. Also, wir wollen Kinder, freuen uns über Kinder, dann muss es ja Sex geben vorher. Es ist ja nicht so, also ja. Also
naja, und jetzt muss ich dich einmal unterbrechen. Naja, wir wollen Kinder und Kirche ist ja kinderoffen und familienfreundlich und was weiß ich. Und es gibt auch genug Frauen und Männer, die sagen, und wir wollen nicht. Und das ist auch okay. Und die dürfen auch ihren Platz in Kirche finden. Weil ich finde, Verhütung ist auch ein Thema, wenn jemand sagt, und ich habe keinen Kinderwunsch und ich möchte das nicht. Oder ich möchte mich auch bewusst dagegen entscheiden, weil ich in die Welt oder aus welchen Gründen auch immer keine Kinder setzen möchte. Mhm. Und die, finde ich, dürfen ja sowieso mal gar nicht vorkommen in Kirche.
Also, das habe ich sowieso noch nie als Thema gehört, dass ein Paar sagt, wir wollen keine Kinder, dass das Thema ist, das nur vereinzelt, was immer wieder vorkommt, Paare, die keine Kinder bekommen.
Ja.
Das ist in der Seelsorge manchmal ein Thema, zu sagen, oh, das ist, also, wo Menschen darunter leiden. Es wird immer wieder Thema, weil wir eine Single-Gesellschaft werden. Wie gehe ich als Paar, als kinderloses Paar, also gibt es so Bücher, glücklich ohne Kinder, ja. Das ist sinngemäß. Der Kollege Obenauer hat mit seiner Frau, die beiden haben neulich eins geschrieben, veröffentlicht. Ah, wir kommen aus dem Neuen Testament, ich mache jetzt mal einen Sprung. Das Neue Testament lebt dann von der Naherwartung und sagt, der Herr kommt ja sowieso bald wieder. Und Paulus sagt, naja, wenn es unbedingt sein muss, dann heiratet halt. Aber eigentlich ist es besser, weil er enthaltsam lebt, weil die Vorstellung ist, Sex lenkt nur vom Eigentlichen ab. Ich habe mal in der Predigt rausgehauen, wenn Paulus sagt, ja, wir sollen enthaltsam keinen Sex haben, bis der Herr wiederkommt, sage ich, können wir nicht einfach Sex haben, bis der Herr wiederkommt und es genießen? Weil ich weiß ja nicht, wenn er wiederkommt, neuer Himmel und Erde, dann ist, ob ich dann überhaupt noch Sex habe. Und eigentlich finde ich das schade.
Ja, und wie hat die Gemeinde reagiert?
Die waren hellwach.
Also herzliche Einladung, wenn der Dekan predigt.
Ja, würde ich dann gerne mal mit Paulus diskutieren, was er für schreckliche Erfahrungen von Sexualität gemacht hat, dass er das so ablehnt. Und muss es denn wirklich sein, um den Herrn zu erwarten? Vielleicht liegt aber auch andersrum die Erfahrung, weil es da noch keine Verhütung gab und keine Geburtenkontrolle, zu sagen, und die Frauen, die dann 10 Kinder gekriegt haben oder 5, dass es einfach sehr, sehr anstrengend ist und dann lieber enthaltsam leben und gesund bleiben, anstatt Kinder zu kriegen.
Naja, die Frage ist ja, ist enthaltsam leben, vielleicht war es tatsächlich die Konzentration auf seinen Glauben und er war so beschäftigt mit all den Themen, mit denen er da unterwegs war im Glauben und hatte einfach einen ganz anderen Auftrag. Aber das wollen wir nicht. Wir
Paulus nicht. Mit Sicherheit.
Genau, Paulus mit Sicherheit und dann natürlich ganz viele andere Themen, die er ja auch mit reingebracht hat.
Genau, und eigentlich war er ein sehr offener, integrativer Mensch, der viel zusammengeführt hat. An dem Punkt Frauen und Sexualität kommt, war auch ein Kind seiner Zeit.
Ja, und ich glaube, das ist, also die Bibel ist auch, wenn ich so drüber nachdenke, natürlich nicht in der heutigen Zeit geschrieben.
Genau, das haben wir ja an vielen Stellen, dass wir den Transfer leisten müssen, wie sind die Texte der Bibel heute zu verstehen.
Genau, und ich glaube, das ist zum Thema Sexualität und Verhütung, wird das sehr unterschiedlich ausgelegt. Ich erlebe auch das Thema, dass jemand sagt, naja, ich, aus Glaubensgründen verhüten wir nicht. Und ich denke, wie gesund ist das auf Dauer für den Körper der Frau? so und so viele Schwangerschaften, mal ganz davon abgesehen, alle Kinder auch noch gut zu versorgen. Weiß ich nicht, ob das immer so gut tut und immer so gut geht.
Ja, und trotzdem darf ein Paar das frei für sich entscheiden.
Genau. Und es gibt die Paare, die das so entscheiden. Und dann ist das, kann das genauso seinen Platz, wie alles andere auch seinen Platz hat. Und ich finde auch, dass er einen Platz haben darf, zu sagen, ich entscheide mich bewusst dagegen. Und das ist aber in der Gesellschaft auch ganz schwierig und ganz schlecht anerkannt, weil ab einem gewissen Alter wird die Frau schon mal angeguckt mit dem Thema, wie sieht's denn aus?
Die Uhr tickt.
Die Uhr tickt und irgendwelche Sprüche. Und ich merke auch diese Entscheidung, also mir sind durchaus schon einige junge Frauen begegnet, die gesagt haben, ich habe keinen Kinderwunsch und ich werde den auch wahrscheinlich nicht bekommen und ich würde gerne eine Sterilisation machen und ich darf es noch nicht, weil ich nicht alt genug dafür bin. Und das finde ich manchmal sehr schade, wenn jemand das sehr bewusst entscheidet und sagt, ich möchte da gut verhüten, ich möchte nicht in den Konflikt kommen, dann ein Verhütungsmittel zu benutzen, das mir vielleicht nicht gut tut oder wo ich das Gefühl habe, das tut mir nicht gut, ich muss vielleicht hormonell verhüten und es hat einen ganz anderen Hintergrund und ich habe da einfach große Schwierigkeiten mit, die Frauen in ihrer Entscheidungsfreiheit einzuschränken. So, und jetzt, um mal den Bogen ganz zu unserem Anfang zurückzuschlagen. Genau das ist auch das Thema, was mich tierisch ärgert an diesem Thema. Verhütungsmittel, Kosten werden nicht mehr übernommen. Es geht mir nicht darum zu sagen, dass die Frauen andersrum angefangen. Also es geht mir darum zu sagen, die Frauen werden in ihrer Entscheidung eingeschränkt, wenn sie nicht die Möglichkeit haben, dass Kosten für Verhütungsmittel übernommen werden. Wir haben in Deutschland die Gesetzgebung, dass die Krankenkassen bis zum 22. Lebensjahr oder bis zum 22. Geburtstag die Verhütungsmittel übernehmen, danach nicht mehr. So, und wenn eine Frau nicht die finanziellen Mittel hat, was aus unterschiedlichsten Gründen so sein kann, hat sie nicht die große Auswahl, sich für Verhütungsmittel zu entscheiden. Wenn ich das diskutiere, wird mir oft der Gedanke entgegengebracht, naja, dann soll sie halt Kondome benutzen, das ist ja so günstig. So, wie wir vorhin schon gesagt haben, ist das Thema Kondome für manche Männer nicht so ganz einfach, ja. Wenn ich sage, ich will langfristig verhüten, ich brauche eine Spirale, ich brauche ein anderes Verhütungsmittel, dann reden wir von ein paar hundert Euro über diese Kosten, die wir sprechen. Damit habe ich aber vielleicht 3 bis 5 Jahre die Möglichkeit, nicht anders zu verhüten. Wenn die Kosten nicht getragen werden oder auch die Kosten für eine Pille nicht getragen werden, habe ich als Frau nicht die Entscheidungsmöglichkeit zu verhüten.
So, jetzt mal für mich nochmal. Ich finde das alles sehr schlüssig, was du sagst. Wenn Frauen keine Möglichkeiten haben, für sich frei zu entscheiden, dann ist es eine Schieflage im Machtkonstrukt
ja.
Und eigentlich eine Diskriminierung, die vorliegt. Ihr habt in der Betrachtung Frauen, die finanziell so schlecht aufgestellt sind, dass sie es nicht sich leisten können.
Ja.
Warum auch immer.
Genau.
Und ihr habt einen Etat in Höhe von?
Keinen.
Also wie viel Geld braucht ihr pro Jahr? 500 Euro, 2000 Euro, 4,8 Millionen.
Das ist eine schöne Idee. Naja, es geht uns einfach darum, wir hatten jahrelang die Möglichkeiten, unter den freiwilligen Pflichtleistungen Gelder zu beantragen, so dass für Frauen entweder eine Pille, entweder die Spirale oder andere Verhütungsmittel übernommen wurden. Diese Gelder wurden gestrichen. Ja, man kann jetzt über Stadt- und Landkreise diskutieren und sagen, ja, Freiwilligkeitsleistungen müssen eingeschränkt werden, weil die Möglichkeiten nicht mehr bestehen, diesen Etat auszubauen, diesen Etat zu haben. Inzwischen fragen kaum noch Frauen bei uns nach, weil wir natürlich die Werbung gar nicht mehr dafür machen und gar nicht mehr sagen, na, wir können was übernehmen, weil wir es nicht übernehmen können. Wir reden von, es sind, also eine Spirale für eine Frau reden wir ab 200 bis 300 Euro. Ja? Wenn mehr Frauen kommen würden, weiß ich nicht, reden wir von 3.000, reden wir von 5.000, reden wir von 10.000 Euro, die wir bräuchten. Das kann ich dir nicht vorher sagen, das weiß ich nicht. Wenn wir Werbung dafür machen würden und sagen, wir unterstützen Frauen, die den Bedarf haben, die vielleicht Arbeitslosengeld 2 bekommen, die vielleicht Sozialhilfeleistungen bekommen, die aus anderen Gründen im Leistungsbezug sind, die vielleicht aber auch einfach einen Mann haben, der nicht für ein Verhütungsmittel bereitsteht oder sagt, nee, ich übernehme das nicht, da kannst du selber gucken. Auch das wäre ein Anspruch, wo ich denke, ich würde gerne den Frauen die Wahlmöglichkeit lassen. Ich würde gerne den Frauen die Chance lassen, zu entscheiden, wie sie verhüten möchten.
Das heißt, die Diakonie, ihr braucht in der Beratung 5.000 Euro.
Nein, wir brauchen kein Geld in der Beratung, okay. Weil wir es ja gar nicht anbieten. Ich sage nur,
und jetzt gerade den Werbung?
Ja, genau.
Für Nein. Unser Fundraising.
Ja, natürlich. Wenn jemand bereit ist und sagt, er würde gerne tatsächlich uns unterstützen und genau zu dem Thema was machen, dann gerne mit uns zusammensetzen und wir überlegen, wie wir das machen und wie wir das gestalten können. Weil ich sage, ich fände es cool, wenn Frauen die Entscheidungsfreiheit zurückbekommen. Und das haben sie in Land- und Stadtkreis Baden-Baden nicht mehr. Punkt. Alle anderen Stadt- und Landkreise drumherum haben die Freiwilligkeitsleistung noch. Wie das in den nächsten Jahren weitergeht, weiß ich nicht. Aber alle Frauen, die im Landkreis und Stadtkreis Baden-Baden wohnen, haben nicht die Möglichkeit, an irgendeiner Stelle Unterstützung für Verhütungsmittel zu bekommen. Und jetzt gehen wir mal von einem Arbeitslosengeld-2-Bezug aus. Da haben wir, ich glaube, 1,50 Euro, 2 Euro für Hygieneartikel. Darunter fallen auch medizinische Artikel. Darunter würde auch eine Verhütung fallen im Monat. Bis man da auf eine Pillenpackung gespart hat, da reden wir von ein paar Monaten. Und ich möchte jetzt nicht sagen, oh, die Bürgergeldbezug, die haben ja auch anderes oder die können ja auch anderes. Nein, wir reden auch von Frauen, die alleinerziehend sind, die verlassen wurden. Wir reden von Trennungen. Wir reden von vielen anderen Geschichten. Und es sind nicht die Schmarotzer, die man gerade oft genug zitiert werden. Wir haben viele Frauen, die sehr verantwortungsvoll in der Beratung, in die Beratung kommen, die ganz andere Themen haben und die sich wacker durchs Leben schlagen. So, das war mein Werbeblock.
Also wir sehen, unsere Diakonie ist an den Menschen dran und ist da, wo Menschen Hilfe brauchen. Und wir in den Kirchengemeinden sehen es oft nicht. Ich merke wieder, wir sind sehr bürgerlich oder auch in unseren Vorstellungen, wie Leben ist, wie Familie ist. Und wir wissen um Brüche, denken dann meistens an Tod, aber das Menschen, Familien in Schieflagen oder in Veränderungsprozesse und in Brüche reingeraten, die sie gar nicht zu verantworten haben und wo es ihnen dann einfach nicht gut geht. Da ist eine Trennung oder jemand stirbt oder es passiert etwas und auf einmal ist das Geld nicht da und sie sind, können das einfach nicht mehr finanzieren, brauchen es aber in der Situation die Unterstützung und Frauen werden da oft hängen gelassen.
Genau, und ist der Mann bereit dazu, wenn der Handyschuldenvertrag kommt und oh, da muss ich jetzt monatlich so und so viel bezahlen, zu sagen, du, gib mir jetzt gerade mal noch die 300 Euro für das Verhütungsmittel.
Genau, und manchmal sind Männer einfach Arschlöcher.
Ja.
Das auch. So.
Es gibt auch viele ganz tolle Männer. Es gibt auch viele Männer, die da sehr unterstützend sind. Wir erleben auch die Männer in Beratung, die wahnsinnig bei ihren Frauen sind, die sich kümmern, die sich überlegen, wie sie machen können oder was sie tun können. Und manchen sind trotzdem die Hände gebunden, weil es finanziell einfach so schwierig ist. Wir sind auch in einem Sektor unterwegs, oder das ist auch Diakonie, dass wir viele arbeitende Menschen haben, die aber nicht genug verdienen, damit es für mehr wie das Existenzminimum reicht.
Und an der Stelle kann man punktuell unterstützen, dass die Leute wieder selbstbestimmt und frei leben können, um anders für sich zu sorgen.
Genau.
So, wo muss ich jetzt gucken, wenn ich da Geld spenden möchte?
Na, bei uns auf der Homepage.
Also,
man darf mich auch gerne anrufen und anschreiben und sich melden. Man darf sich auch bei Herrn Link melden übrigens.
Man darf sich auch bei Herrn Link melden. Man darf auch im Dekanat anrufen und genau. Beim Diakonischen Werk.
Genau, und beim Diakonischen Werk. Man darf uns kontaktieren, wenn man sagt, hey, ich will da unbedingt was Cooles mit euch zusammen machen, weil wir haben noch keine konkrete Idee, was wir Tolles daraus machen können. Aber wir haben große Lust drauf, da was Gutes zu machen für die Frauen und Männer unterwegs zu sein und zu sagen, wir möchten da gerne bei dem Thema unterstützen, weil es keine andere Unterstützung gibt.
Genau. Wir würden gerne 5.000 Euro für Verhütungsmittel spenden, weil dann Menschen geholfen wird in Situationen, die wir nicht sehen, die wir nicht ahnen, die wir nicht kennen. Und wir vertrauen, weil wir die Corinna Kopf gehört haben im Podcast, dass da richtig gute Arbeit ist und dass es evangeliumsgemäß ist. Mhm. Menschen in Not kommen und werden geholfen, ganz individuell und besonders.
So, und was machen wir jetzt mit dem Thema Verhütung in Kirche? Wie kriegen wir das mehr zum Thema, außer dass wir die Pfarrer beim Dekanekonvent, nee, wie heißt das? Dekanskonvent. Guck mal, ich komme schon wieder durcheinander mit euren ganzen... Beim
Pfarrkonvent hieß das früher.
Mit euren ganzen kirchenbezirklichen... Das macht mich ja auch ein bisschen kirre, muss ich ja ehrlich zugeben.
Ja, das sind wir richtig gut.
Ihr habt so viele Namen, dass sie immer durcheinander kommen, was ist.
Ja,
also wie heißt es nochmal richtig?
Nicht als...
Wo sich die Pfarrer treffen?
Ich versuche ja Dekanatskonvent zu sagen, weil ja alle Hauptamtlichen da manchmal eingeladen sind. Traditionellerweise ist es der Pfarrkonvent, aber es sind ja auch die Diakoninnen eingeladen.
Also das heißt, für alle, die nicht in dem Bereich tätig sind, es sind einfach Teambesprechungen.
Teambesprechungen, genau.
Ja, also bei uns wird es Teambesprechung heißen. Gesamtteam
kommt Teambesprechung.
Dann. Genau, okay. Aber die Frage ist ja für mich, kriegt man das nochmal mehr zum Thema? Also kann das auch kann dieses Tabu Verhütung
Also wir können nochmal in Schulen gehen, im Zusammenhang mit der Schwangerschaft- und Konfliktberatung.
Ja, aber die Frage ist ja für mich, ist immer Verhütung und das Thema Schwangerschaft. Du nennst immer Verhütung und das Thema Schwangerschaftskonfliktberatung.
Ja, wahrscheinlich für Verhütung und Schwangerschaft, ne?
Ja. Oder Verhütung und Selbstbestimmung.
Also wenn ihr in der Schule wäre, würde ich euch in den Rallye-Unterricht einladen.
Ja, das ist ein Hinweis. Das ist übrigens der Werbeblock für alle, die Rallye-Unterricht machen und uns gerne sehen wollen.
Und ich hätte Lust, im Frühling eine Woche oder einen Aktionstag zu machen zum Thema Verhütung. In einer der Kirchen, die so zentrumsnah sind.
Und ich fände es cool, wenn es Verhütung und Selbstbestimmung.
Verhütung und Selbstbestimmung. Und gerne einen Gottesdienst dazu machen.
Ja, weil ich habe keine Lust auf dieses... Nein, keine Lust, ist es falsch. Ich habe kein Interesse daran, immer Verhütung in das Thema Konflikt mit reinzubringen. Weil nicht jede Verhütung mache ich nur, um nicht in Konflikt zu kommen.
Das stimmt.
Und ich würde es gerne voneinander trennen, weil ich möchte gerne das Thema Verhütung angucken und das Thema Selbstbestimmung der Frau.
Also dann sollte man doch einfach einen Gottesdienst zum Thema oder eine Veranstaltung machen. Let's talk about sex. Mhm. Thema zum Gottesdienst zum Thema Sexualität, Selbstbestimmung und Verhütung.
Ja, und für Frauen und Männer.
Für Frauen und Männer.
Weil wir haben ja gelernt, was hast du vorhin gesagt? Verhütung ist, was hat dein Jugendlicher im Rallye untergesagt? Das ist doch Frauensache.
Das ist Frauensache.
Das ist Frauensache.
Nein, ist das nicht.
Und Frauensache ist übrigens ja, wenn ich meine Tage habe, ne?
Da hast du deine
Sache. Da habe ich meine Sache. Okay, das komme ich immer ein bisschen durcheinander.
Gute Idee. Also, liebe Leute, spenden für die Diakonie, anrufen.
Und wer Lust hat, mit uns am Aktionstag Let's Talk About Sex im Frühjahr, nächstes Jahr, 2026, wo machen wir den? Baden-Baden oder in Rastatt?
Oh, das können wir uns noch raussuchen.
Okay, also egal, wo Sie wohnen, egal, wo Sie im Kirchenbezirk unterwegs sind.
Vorbeikommen
oder sich melden und sagen, wir haben Lust, ich will da gerne mitmachen. Die klingen ziemlich cool, die wollen wir mal live sehen und kennenlernen.
Genau, wir wollen ja auch die Kirche voll kriegen.
Ja, und das ist vor allem cool, weil im Frühjahr ist ja so Bienchen, Blümchen, das passt doch perfekt. Da haben wir schon die Deko.
Wenn wir dann gleich noch ein Dating...
Nein, wir machen da keine Dating... Nein, es gibt keine Dating-Geschichten, da müssen sich keine Gedanken machen.
Also, das machen wir im Frühjahr.
Mhm.
So, haben wir Verhütung jetzt geklärt?
Ich glaube, wir haben aufgeklärt, oder?
Wir haben aufgeklärt. Wir wünschen allen eine sehr selbstbestimmte und freudvolle Sexualität, die sie mit ihrem Partner, ihrer Partnerin ausleben können, dass sie ihre Bedürfnisse spüren und die Hilfe kriegen, Unterstützung, die sie brauchen und Menschen begegnen, die in ihren Fragen helfen.
Ja.
Und wenn Sie Fragen haben, rufen Sie uns an. Sie finden uns auf unserer Homepage.
Genau. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.